Risiken. No Risk, No ... habe ich die Predigt heute überschrieben. Und eine, die ein Risiko auf sich genommen hat oder erst noch richtig auf sich nimmt, die ist heute auch mal wieder bei uns. Und zwar rede ich von derjenigen, die das Risiko auf sich nimmt, in dieser Gemeinde Kinderreferentin zu werden. Das ist Judith Gessner, du bist aus Afrika wieder da. Herzlich willkommen, wir freuen uns, dass du da bist und dass du dich dem Risiko dieser Gemeinde aussetzt. Nächste Woche erfahren wir noch ein bisschen mehr von dir und so weiter und so fort. Aber schön, dass du da bist. Risiken, um die geht's heute. Warum sollten wir uns damit beschäftigen? Ist das nicht eher Sache von Ärzten und Apothekern? Ich glaube nicht. Ich glaube, wir als Gemeinde, wir brauchen das immer mal wieder, dass Gott uns herausfordert. Im wahrsten Sinne des Wortes. Wir brauchen diese Herausforderung Gottes immer wieder, mal wieder was zu riskieren. Und ich glaube, das gilt besonders für uns, die wir doch tendenziell eher eine, ich sag mal, jüngere Gemeinde sind. Wer von euch hält sich noch jung für jung? So? Ja, sehr gut. Sehr gut, Willi. Das finde ich gut. Also ich zähle außer mir auch noch ein paar Leute zu den Jungen. Und es ist so, es gibt Untersuchungen, die aufzeigen, dass die jüngere Generation, ach, ihr seid alle jüngere Generation, so, dass die jüngere Generation im Begriff ist, sich immer mehr und mehr in Sicherheiten oder vermeintliche Sicherheiten zu flüchten. Weil unsere Welt immer unüberschaubarer wird, weil unsere konkreten, vielleicht manchmal auch sehr diffusen Zukunftsängste immer mehr werden. Ich sehe das zum Beispiel, wenn ich Schüler berate, was sie für einen Beruf ergreifen sollen, was sie studieren sollen, dass ganz stark dieses Thema ist Sicherheit. Ich will einen sicheren Job, ganz egal, ob mir der Job Spaß macht oder nicht, aber er muss sicher sein. Und ich habe oft das Gefühl, das gilt nicht nur da, sondern dass wir uns ganz oft aus Angst, dass was passieren könnte, mit dem Zweitbesten zufrieden geben. Und klar, manchmal ist Angst gut. Angst ist überlebenswichtig und es macht Sinn, auf manche Ängste zu hören. Es gibt aber auch Ängste, die sind eher, nein, nicht schwachsinnig, aber doch ein bisschen irrational. Ich habe drei Ängste mitgebracht. Könnt ihr mal anschauen. Die erste Angst ist die Kulrophobie. Wer weiß, was das ist? Das ist eine anerkannte Angst, die Kulrophobie. Das ist die Angst vor Clowns. Es gibt Menschen, die haben Angst vor stark geschminkten Menschen. Könnte man als Lehrer auch manchmal bekommen, wenn man das so sieht. Also das ist die Clown-Angst. Die nächste Angst, die Skolionophobie. Wer weiß, was das ist? Wer hat eine Idee? Diese Angst, die überfällt heute wahrscheinlich Millionen Menschen, also vor allem in Baden-Württemberg. Was für eine Angst könnte das sein? Ich habe sie auch schon dermaßen. Es ist die Schulangst, jawohl. Morgen geht's wieder los, Skolionophobie, Schulangst. Kennen Lehrer und Schüler gleichermaßen. Und dann, die schlimmste der drei Ängste ist die letzte, die Homilophobie. Was ist das? Das ist die Predigtangst. Es gibt die anerkannte Angst vor Predigten. Und also die ersten zwei gehen noch, die dritte ist dringend therapiebedürftig. So, also es gibt Ängste, auf die müssen wir hören, die sind überlebenswichtig. Es gibt Ängste, die sind eher ein bisschen, naja, weird, um das vorsichtig auszudrücken. Und dann gibt es ja noch diese dritte Kategorie von Angst. Und zwar die Ängste, die destruktiv sind, weil sie uns ausbremsen, weil sie uns die wirklich schönen Dinge verpassen lassen. Und was ich damit meine, ist Folgendes. Jeder von uns, und da gibt es jetzt im Deutschen nicht so wirklich einen guten Ausdruck dafür, jeder von uns hat einen Bereich, das nennt man, im Englischen heißt das die Comfort Zone. Das ist die Wohlfühlzone übersetzt. Weil das Wohlfühlzone irgendwie nicht so gut klingt, bleiben wir bei Comfort Zone. So, das ist dieser Bereich, in dem ich mich sicher fühle. In dem ich die Risiken weitestgehend unter Kontrolle habe, wo ich weiß, okay, selbst wenn etwas passiert, so schlimm wird's nicht werden. Für einen Kletterer ist das vermutlich das Klettern mit Seil. Solange das Seil im Karabiner drin hängt, dann ist er in seiner Comfort Zone. Er weiß, selbst wenn ich abrutsche, was soll passieren? Ich lande im Seil. Was richtig Schlimmes kann nicht passieren. Das ist die Comfort Zone. Meine Comfort Zone ist da, wo ich mich zum Beispiel in Beziehungen, die ich habe, absichere. Wo ich kein Risiko eingehe, nicht zu viel investiere, mich nicht zu weit öffne. Dann kann ich eben auch nicht verletzt werden. Das ist Comfort Zone. Oder wenn ich zum Beispiel beruflich nur dann Dinge anpacke oder nur die Dinge anpacke, von denen ich genau weiß, das schaffst du locker. Da bist du völlig in deinem Metier, da kann nichts passieren. Das ist die Comfort Zone. Und dann gibt es noch diesen großen Bereich neben der Comfort Zone, außerhalb der Comfort Zone. Das große unbekannte Land, oder man könnte auch sagen, der Ort, an dem die Wunder passieren. Das ist der Ort außerhalb. Und das, der Ort, wo die Wunder passieren, das ist ganz selten, findet das innerhalb meiner Comfort Zone statt. Und es gibt von Jesus eine Geschichte, die exakt das thematisiert. Wenn man über das Thema Risiko, Angst, Comfort Zone und Wunder reden möchte, dann kommt man an der Geschichte eigentlich nicht vorbei. Und zwar steht sie in Matthäus 14, ab Vers 22. Auf den Predigt-Handouts ist sie auch mit drauf, könnt ihr mitlesen. Da heißt es, gleich darauf drängte Jesus die Jünger, ins Boot zu steigen und ans andere Seeufer vorauszufahren. Er selbst wollte erst noch die Menschenmenge verabschieden. Wir hatten gerade die Szene, wo Jesus mehrere tausend Menschen satt macht, und die möchte er noch verabschieden. Als er damit fertig war, stieg er allein auf einen Berg, um zu beten. Als es dunkel wurde, war er immer noch dort. Das Boot mit den Jüngern war inzwischen weit draußen auf dem See. Der Wind trieb ihnen die Wellen entgegen und machte ihnen schwer zu schaffen. Im letzten Viertel der Nacht kam Jesus auf dem Wasser zu ihnen. Als die Jünger ihn auf dem Wasser gehen sahen, erschraken sie und sagten, ein Gespenst, und sie schrien vor Angst. Sofort sprach Jesus sie an, fasst Mut, ich bin's, fürchtet euch nicht. Da sagte Petrus, Herr, wenn du es bist, dann befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Komm, sagte Jesus. Petrus stieg aus dem Boot, ging über das Wasser und kam zu Jesus. Als er dann aber die hohen Wellen sah, bekam er Angst. Er begann zu sinken und schrie, hilf mir, Herr. Sofort streckte Jesus seine Hand aus, fasste Petrus und sagte, du hast zu wenig Vertrauen. Warum hast du gezweifelt? Dann stiegen beide ins Boot und der Wind legte sich. Die Jünger im Boot warfen sich vor Jesus nieder und riefen, du bist wirklich Gottes Sohn. Ich würde mal schätzen, das ist eine der 10 bis 15 bekanntesten Geschichten aus dem Neuen Testament. Und wenn man lange Christ ist, dann hat man sich an diese Geschichte schon so stark gewöhnt, dass einem überhaupt nicht mehr auffällt, wie komisch die eigentlich ist. Ich meine, was soll das denn hier bitte? Wozu läuft Jesus auf dem Wasser? Wozu läuft Petrus auf dem Wasser? Was soll das? Alle anderen Wunder, die Jesus getan hat, die haben immer jemand anderem genützt. Die kamen jemand anderem zugute. Heilungen, Dämonenaustreibungen, Brotvermehrung, das alles hat jemand anderem genützt. Selbst Wasser in Wein verwandeln, finde ich ganz nützlich. Warum läuft Jesus jetzt hier bitte auf dem See? Um anzugeben, um zu zeigen, wie toll er ist, um zu zeigen, dass er alles kann, dass er selbst über den Naturgesetzen steht, zu zeigen, dass er Gottes Sohn ist, hätte er nicht gebraucht. Direkt vor dieser Geschichte hat er mit ein paar Broten und Fischen über 5000 Leute satt gemacht. Und spätestens da war klar, das ist nicht nur ein begnadeter Redner. Da steckt viel mehr dahinter. Ich glaube auch, dass für uns in dieser Geschichte mehr steckt. Und deswegen lasst uns nochmal in diese Geschichte gehen. Die Jünger, die sind auf dem See. Es ist Sturm, aber an sich ist das kein Drama. Viele von ihnen sind erfahrene Seeleute, sind Fischer. Die sind nicht das erste Mal in ihrem Leben in einem Sturm. Das dürfte sie jetzt nicht in Todesangst versetzt haben. Aber das, was dann passiert, das löst bei ihnen Panik aus. Mitten in der Nacht, auf dem See, im Sturm, die Wellen schlagen an, die Wellen schlagen vermutlich auch in das Boot. Auf einmal sehen sie ein Wesen auf dem Wasser auf sie zukommen. Und sie bekommen Angst, sie bekommen Panik. Jetzt könnte man sagen, Mann, was sind die kleingläubig? Wann raffen die es endlich mal? Gerade haben sie ein Riesenwunder erlebt, haben Jesus ein Wunder tun sehen, jetzt haben sie wieder Angst. Ich weiß nicht, wie ihr so drauf seid, aber ganz ehrlich, wenn ich nachts auf dem See, es ist dunkel, ein Wesen auf dem Wasser gehen oder auf mich zuschweben sehen würde, dann bekäme ich auch Panik. Würde ich auch denken, das muss ein Geist sein oder was auch immer. Die Angst, die die Jünger haben. Das ist die einzig vernünftige Reaktion. Weil es keine vernünftige Erklärung gibt, keine Erklärung, die man über die Vernunft ableiten kann. Deswegen ist es vernünftig, hier Angst zu haben. Jesus beruhigt sie, sagt ihnen vom Wasser aus dem Sturm heraus zu, dass er es ist, nur eine Abkürzung genommen, und dass sie keinen Grund haben, Panik zu haben. Und an diesem Punkt hätte die Geschichte enden können. Jesus kommt ins Boot, sie fahren an Land und sie sagen sich, Mensch, am Lagerfeuer reden sie drüber, Mensch, was eine Geschichte. Wenn wir das unseren Enkeln mal erzählen, das glaubt uns kein Mensch. Jesus läuft auf dem Wasser. Wäre ein tolles Ende der Geschichte. Jesus hat allen gezeigt, was er alles kann, wunderbar. Stellt euch diese Situation mal als Film vor. Und bis jetzt ist die ganze Zeit die Kamera auf Jesus, der auf dem Wasser kommt. Und jetzt auf einmal gibt es einen Kameraschwenk zum Boot. Und auf einmal sieht man das. Nicht drei Leute, auch ohne Westen, ein anderes Bild habe ich nicht gefunden, sondern einer. Da sitzt auf einmal der Petrus auf der Kante. Es ist Sturm, er sitzt in einem kleinen Boot und Petrus sitzt auf der Kante. Auf dieser Zwischenstation zwischen drin und draußen. Warum? Warum macht er das? Der weiß doch besser als jeder andere, dass das gefährlich ist. Im Sturm sitzt man nicht auf der Kante. Ich habe selber mal ein Jahr lang auf einem Schiff gearbeitet und gelebt. Wir waren in heftigen Stürmen, einmal in einem Orkan oder Tornado besser gesagt. Da will man nicht in der Nähe dieser Bootskante stehen. Da guckt man, dass man möglichst weit nach innen kommt, weil es da sicherer ist. Warum macht Petrus das? In dem Text in Vers 28, da steht, dass er überprüfen will, ob es tatsächlich Jesus ist. Er sagt, bist du es, Herr? Dann sag, ich soll zu dir kommen. Bist du es, Herr? Ich will überprüfen, ob du das bist. Das ist das, was Petrus sagt. Und ehrlich gesagt, glaube ich das nicht. Nämlich, dass das ein Grund ist. Das macht nämlich überhaupt keinen Sinn. Ich erkläre euch, warum das für mich keinen Sinn macht. Dass er da sitzt, einfach nur um sicherzustellen, ob es Jesus ist oder nicht. Es gibt ja zwei Möglichkeiten. Möglichkeit 1, entweder es ist Jesus, oder Möglichkeit 2, es ist eben nicht Jesus. So, im ersten Fall, es ist Jesus, hätte Petrus einfach noch 20 bis 30 Sekunden warten können, bis Jesus diese Schritte auf dem Wasser noch gemacht hat und er wäre ins Boot gekommen und er hätte gucken können, aha, du bist es tatsächlich. Er hätte also, um zu überprüfen, ob er es ist, nicht rausgemusst. So, wenn es Jesus nicht ist oder gewesen wäre und er hätte gesagt, bist du es, befiehl mir rauszukommen und dieses Wesen hätte gesagt, ja komm, und es wäre nicht Jesus gewesen, dann wäre er einfach nur abgesoffen, untergegangen. Es macht also keinen Sinn, mit diesem Test zu prüfen, ob es Jesus ist. Ich glaube, um was es Petrus hier ging oder was Petrus in dieser Situation gemacht hat, ist eine ganz erstaunliche Einsicht. Und die ist, Jesus ist außerhalb des Bootes. Jesus ist im Sturm. Und Petrus, der hat diese unbändige Sehnsucht, genau da zu sein, wo Jesus ist, außerhalb des Bootes, im Sturm. Er hat diese Sehnsucht in sich, seine Comfort Zone zu verlassen, das Risiko einzugehen, um bei Jesus zu sein, um dort mit ihm auch ein Wunder zu erleben. Und dann läuft er und geht auf das Wasser raus. Und mir geht es heute nicht um diesen sicherlich unvergleichlichen Wasserläufer-Moment oder um dieses Wasserläufer-Moment, wo Petrus merkt, Wahnsinn, ich gehe tatsächlich auf dem Wasser und ich gehe nicht unter. Dieses Flow-Gefühl. Nee, mir geht es heute um den Punkt, um diesen Moment, in dem Petrus auf der Kante des Bootes sitzt und er sich entscheiden muss, Bootshocker oder Wasserläufer. Der Moment, in dem er hört, da ruft einer, komm, wenn er sich entscheiden muss. Ich frage mich, was ist dem da durch den Kopf gegangen, da auf der Kante seines Bootes? Hundertprozentig hatte er auch jede Menge Angst. Das gehört dazu, wenn man ein Risiko eingeht. Per Definition ist ein Risiko eine Handlung oder ein Ereignis, bei dem man den Ausgang nicht kennt. wo es so und so ausgehen kann. Wäre das nicht gegeben, dann wäre es kein Risiko. Bei Petrus waren das bestimmt unterschiedliche Ängste. Da war sicherlich auch ein Stück weit die Angst vor dem Ertrinken mit dabei. Auch die Angst, den Ruf zu verlieren. Die Angst, sich lächerlich zu machen. Die Angst, als frommer Spinner abgetan zu werden. Und all diese Ängste, die sind in dieser Situation berechtigt. Und der natürliche Impuls, wenn so viele Ängste zusammenkommen, ist drinbleiben. Auf Nummer sicher gehen. Das ist zu gefährlich. Und wenn ich uns heute herausfordere, ein Risiko einzugehen, dann gibt es nur ein einziges Kriterium, ob wir springen sollen oder nicht. Und das Kriterium ist, wer ruft, wer fordert raus aus dem Boot. Wenn nur ich es bin, dann bleib drin. Ja, wenn nur ich derjenige bin, der ruft, dann bleib bitte drin. Denn wenn ihr springt und der Pastor ist der Einzige, der gerufen hat, dann werdet ihr höchstwahrscheinlich untergehen. Wenn aber Jesus ruft, ja, vielleicht mich oder andere Menschen in deinem Leben, die Bibel, Lobpreis, was auch immer dazu benutzt, um dir zuzurufen, komm, dann müssen wir gehen. Die Frage ist ja schon, warum sollten wir das tun? Das Risiko ist doch da. Ist ja auch nicht ganz ungefährlich. Und es stimmt, aber stellt euch mal unsere Welt vor. Ohne die Menschen, die im Vertrauen, dass Jesus gerufen hat, mutige Schritte gegangen sind. Unsere Welt sähe heute komplett anders aus. Ich habe im Urlaub mich ein bisschen mit Martin Luther King beschäftigt und habe eine tolle Biografie angefangen zu lesen, bin noch nicht durch. Und was mich daran fasziniert hat, dieser Bürgerrechtsmensch, der Pastor war, Theologe war, der ist im Süden der USA aufgewachsen, ist mit Diskriminierung aufgewachsen. Der hat das erlebt, dass er einfach so von Weißen geschlagen wurde. Und dann ist er zum Studieren und später ist er in den Norden gezogen, wo Diskriminierung lang nicht mehr so ein Thema war. Und dann hat er eines Tages einen Ruf bekommen, hat er Gott rufen und gesagt, geh zurück in den Süden. Mit deiner Frau und mit deinem kleinen Kind. Da, wo die Diskriminierung noch voll im Gange war, wo es getrennte Plätze im Bus, wo es getrennte Parkbänke, getrennte Toiletten und so weiter gab. Geh dahin. Das ist völlig unvernünftig. Das ist ganz, ganz, ganz weit weg von der Comfort Zone. Aber Martin Luther King, der hat Jesus rufen hören. Und er wusste, wenn er ruft, und sei es in den Sturm, muss ich gehen. Und dadurch ist ein riesiges Wunder in Gang gekommen. Noch ein paar Worte zu dem Wunder. Das, was Großes geschieht oder ein Wunder passiert, das bedeutet nicht, wenn ich jetzt davon rede, das bedeutet nicht, dass immer alles für uns gut geht, wenn wir gehen. Das, was das nicht nett ist, müssen wir aber immer auch mal wieder hören. Ich glaube, es können für uns als Christen durchaus auch Zeiten kommen, härtere Zeiten, die es auch schon gab. Und dann ist es wichtig, das vorher verinnerlicht zu haben, dass nur wenn wir Gottes Ruf folgen, bedeutet es nicht, dass alles gut wird. Paulus, der hat mal gesagt, manche von euch, die werden sie töten. Manche von euch werden sie töten. Das ist das Risiko. Er sagt, ihr wisst nicht, wen es trifft. Manche von euch. Nicht alle, aber auch nicht keinen. Manche. Das Risiko. Das Risiko besteht, auch wenn wir Jesus folgen. Für Martin Luther King ging das ja genauso. Aber was ist die Alternative? Im Boot bleiben? Weil es da sicherer ist. Klar ist es sicherer, aber wer will das? Ich weiß nicht, wer von euch immer noch, wer wird Millionär guckt? Kurzes Handzeichen, wer guckt das ab und zu? So ein paar Leute, okay, aber ich habe es irgendwie vor 8 Jahren oder so aufgegeben, glaube ich. Aber ich erinnere mich noch sehr gut, wer wird Millionär ist ja diese Quizshow mit 15 Fragen oder was zur Million. Man hat 3 Joker oder inzwischen sind es, glaube ich, 4. Und im Boot bleiben, das ist ungefähr so, wie wenn man die 500 Euro sicher hat. Noch 3 Joker in der Hinterhand und sagt, ich steig aus. Ich steig aus, das ist mir definitiv zu spannend hier. Ich höre auf. Macht man nicht. Bleibt nicht drin, weil da Jesus nicht ist. Jesus ist im Sturm. Da steht er und ruft, komm, riskier was. Vertrau mir. Lass diese Kante los. Ich bin da und ich bin bei dir. Aber du musst loslassen. Und das, was Jesus uns zuruft, das ist für jeden von uns individuell unterschiedlich. Aber ich glaube, wenn Jesus dir was zuruft, dann merkst du das, dann weißt du, okay, es ist Jesus, und dann ist es wert, das Risiko einzugehen. Bei mir gibt es unterschiedliche Felder, in denen Jesus mich herausfordert, ein Risiko einzugehen. Ein Beispiel ist das zu tun, was ich jetzt gerade tue, predigen. Für mich ist jede Predigt ein Risiko. Jedes Mal so ein Ding, wo ich während der Vorbereitung auf dieser Bootskante sitze und eigentlich lieber wieder in das Boot reinkrabbeln würde, weil es da sicherer ist. Weil ich nicht weiß, was passiert, wenn ich predige, weil ich das nicht in der Hand habe. Und ich rede jetzt nicht davon, ob die Predigt gefällt oder nicht. Das hat man einigermaßen in der Hand. Man weiß, man kennt ja doch die Gemeinde und weiß, wenn ich das so und so sage, kommt dann das und das. Das meine ich nicht, ob gefallen oder nicht gefallen. Sondern es geht darum, dass ich mich immer wieder diesem Risiko aussetze, Gott zu mir reden zu lassen und dann das weiterzusagen. Und ich weiß nicht, ob man das nachvollziehen kann, wenn man nicht regelmäßig predigt, was damit zusammenhängt. Für mich zumindest ist das so. Und das ist ambivalent. Ich liebe es zu predigen. Und gleichzeitig habe ich ungeheuren Respekt davor, weil es sein kann, dass Gott nicht das tut, was ich will oder dass ich manchmal sogar Schwierigkeiten mit dem habe, was dann Gott tut. Dass er anders handelt, als ich das erwarte. Und ich weiß nicht, was deine Bootskantenthemen sind, die Jesus dir aus dem Sturm zuruft. Und abends machen wir in den nächsten Wochen, werden wir das noch ein bisschen intensiver thematisieren. Jetzt möchte ich nur so ein paar Themen anreißen. Vielleicht hast du dir eine Verhaltensweise angewöhnt, die destruktiv ist. Die dich schädigt, die andere schädigt, die deine Beziehungen schädigt. Und was auch immer das sein mag, die Bibel nennt es Sünde, was auch immer das sein mag, wo du in Verhaltensweisen feststeckst und du merkst, eigentlich will ich das gar nicht und eigentlich ist das überhaupt nicht gut für mich. Aber wenn ich das nicht mehr habe, was habe ich denn dann noch? Wenn du deswegen nicht loslässt, möchte ich bitten, hör mal hin. Ja, es ist Sturm. Ja, es ist unsicher. Aber Jesus steht da draußen und er ruft, komm. Der, der das größte Risiko überhaupt eingegangen ist, der den Himmel verlassen hat, der Mensch wurde, der sagt, komm. Vielleicht ist eine deiner größten Ängste, mit anderen Menschen über Jesus, über deinen Glauben zu reden. Du hast Angst, am Ende als naiv, als unselbstständig oder was auch immer dazustehen. Ich verstehe diese Angst, ich kann die nachvollziehen. Aber der Wassergang, der ist das Risiko wert. Die Menschen, die du liebst, die dir wichtig sind dieses Risiko wert. Sie waren es genau auch diesem Jesus wert. Denk nochmal an diese 99-plus-Person, die ihr auf euren Zettel geschrieben habt, nach der ihr euch aufmachen wollt, die euch wichtig ist. Dieses Wert. Vielleicht ruft Jesus dir gerade zu, komm, ich möchte, dass du voll in das Reich Gottes investierst. Andere, die haben vielleicht eine Karriere, aber du hast eine besondere Berufung. Vielleicht ruft Gott dich, wie manche aus unserer Gemeinde, mal ein Jahr Auszeit zu nehmen, in die Bibelschule zu gehen oder was auch immer zu machen. Der ruft dich zu, andere Prioritäten zu setzen. Erst Reich Gottes und dann Karriere. Und ja, das klingt in unserer Zeit völlig unvernünftig. Das ist es, unvernünftig. Aus dem Boot zu steigen ist immer unvernünftig. Aber das ist der Ort, wo die Wunder passieren. Jesus ruft mir immer wieder zu, komm, wagst dein Geld zu teilen, abzugeben, zu verzichten für Dinge, die dauerhaft Bestand haben. Und dann vertrau bitte, Daniel. Vertrau, ich sorg für dich. Und das ist nicht leicht. Oft denke ich auch, nee, ich würde lieber drinbleiben, ich würde das Geld für mich behalten und ist das sicherer und gemütlicher. Und Jesus steht im Sturm und sagt, komm, ich brauche dich, werd Teil davon. Vielleicht kommst du ja schon eine ganze Weile hin und dir gefällt es in diesem Boot. Und du hörst Jesus rufen, der sagt, ich brauche dich und deine Fähigkeiten, damit noch mehr Leute in dieses Boot passen. Und klar ist es ein Risiko, du investierst Zeit, du investierst Energie und du weißt nicht, was am Ende bei rumkommt. Aber Jesus, der ruft, komm, spring, werde Teil dieser Wasserläufergemeinschaft, sei kein Bootzocker, werde aktiv. Vielleicht bist du auch schon ein paar Mal ansatzweise raus aufs Wasser. Aber hast noch nie diesen einen Schritt gemacht, nämlich ins Wasser. Hast dich noch nie taufen lassen. Vielleicht ist das dran. Vielleicht ist ein Bekannter, ein Freund von dir schwer krank. Und du tust dir schwer, für ihn zu beten. Und Jesus steht im Sturm und ruft dir zu, komm, wag es, mutig zu beten. Mutig mit dem Menschen zu beten. Das ist keine Garantie, dass dann Heilung eintritt. Aber es wird was bewegen. Es könnte noch viele andere Dinge aufzählen, wo Jesus am Rufen sein kann. Und ich denke, wenn du hinhörst, dann wirst du merken, was Jesus dir zuruft. Jesus ist am Rufen, nicht weil er uns keine Ruhe gönnen möchte, sondern weil er daran interessiert ist, dass unser Glaube wächst, dass wir ihm ähnlicher werden. Und wir werden ihm nun mal nicht ähnlicher, wenn wir immer im Boot bleiben. Im Boot sitzen bleiben, das ist Glaube als Theorie. Das ist die richtige Weltanschauung, christliches Menschenbild, die richtigen ethischen und moralischen Werte vertreten. Das kann ich alles wunderbar im Boot machen. Aber ob das tatsächlich funktioniert, ob Jesus tatsächlich in der Lage ist, mich über Wasser zu halten, das erfahre ich nur, wenn ich meine Bootskante loslasse. Und solange mein Glaube ein rein kognitives Wissen ist, verwandelt er nicht meinen Charakter, schenkt er mir keine übernatürliche Freude und bleibt er letztendlich auch erfahrungslos. Und das will ich nicht, nicht für mich und nicht für uns als Gemeinde. Und ich weiß nicht, wie das für euch ist, wie ihr das erlebt. Macht ihr Erfahrungen mit Gott, mit Jesus? Und ich rede jetzt nicht von theoretischen Erkenntnissen, die man vielleicht während der stillen Zeit macht, sondern ich rede von Erfahrungen im Alltag. Erfahrt ihr Jesus konkret in eurem Alltag? Im Job, in Beziehungen, in der Familie? Erfahrt ihr Jesus in eurem Dienst hier in der Gemeinde? Natürlich erlebt man nicht jede Sekunde was super Spektakuläres. Aber vielleicht, das ist nur eine Frage, vielleicht liegt es daran, wenn du Jesus schon länger nicht mehr konkret erlebt hast. Vielleicht könnte das daran liegen, dass du immer noch auf der Bootskante sitzt. Wenn unser Glaube erfahrungsarm geworden ist, dann liegt es vielleicht daran, dass wir schon lange nicht mehr hingehört haben. Und dass wir dann schon lange kein Risiko mehr eingegangen sind, als Jesus uns aus dem Sturm zugerufen hat. Und die einzige Frage, die jetzt gerade wichtig ist, ist die Frage, wohin ruft dich Jesus? Und das kann ich nicht beantworten für dich. Manchmal ruft er übernatürlich, manchmal auch ganz unspektakulär, indem dir einfach was klar wird, was dran ist. Wo es an dir jetzt liegt, die Angst zu überwinden, Sicherheit zurückzulassen und zum Wasserläufer zu werden. Was ruft Jesus dir zu? Wenn wir jetzt eine Minute Stille haben, einfach nur Stille ohne Musik oder irgendwas, und hört einfach nochmal hin, was Jesus euch zuruft. Und wenn ihr mögt, könnt ihr das auf eurem Zettel notieren, was Jesus euch zuruft. Ich wünsche euch einfach einen tollen Wasserläufermoment, wenn ihr die Bootskante loslasst und diesem Ruf Jesu folgt. Gott segne euch. Amen.